Herzlich willkommen zu einem neuen Bibelstudium. Wir fangen ein neues Quartal an und wir haben ein sehr schönes Thema vor uns und das ist das Buch des Propheten Jeremia. Ich freue mich immer, wenn wir ein Bibelstudium machen, das sich an einem einzelnen Buch orientiert. Nicht, dass die Bibel nicht ein Ganzes sei in ihrer Botschaft. Aber wenn man etwas studiert, was von einem Einzelnen kommt, dann ist das manchmal so intensiv, dass man sieht, wie viel Gott durch einen Menschen verkündigen kann und geben kann. Und der Prophet Jeremia ist für mich und für mich persönlich ein ganz besonderer Prophet. Die Texte aus dem Jeremia begleiten mich tagtäglich. Die Einsichten, die Gott seinem Volk gegeben hat, bis heute durch Jeremia, sind von äußerster Bedeutung für das Leben eines jeden Menschen. Und Ellen White schreibt zu Recht, dass die Propheten des Altertums mehr geschrieben haben für die heutige Zeit als für ihre damalige. So hat auch der Prophet Jeremia in dem, was ihm Gott aufgetragen hat, zu verkündigen, Dinge verkündigt, die für jeden Menschen von lebensnotwendiger Bedeutung sind. Der Jeremia hat eine Botschaft und seine Botschaft ist allumfassend. Es ist die Botschaft des Evangeliums. Er versteht die Not des Menschen, dass sie in seinem Herzen liegt, dass das Herz trotzig und verzagt, wie Luther schreibt, aber letztendlich dieses Wort trotzig heißt irrtümlich, sich selbst betrügend, betrügerisch und unheilbar böse. Das sind die Qualitäten des Herzens des Menschen und der Jeremia beschreibt sie. Durch ihn wird uns bekannt, dass es einen neuen Bund gibt, der die Veränderung des Herzens hervorrufen soll, so das Buch und das, was uns erwartet in diesem Studium, ist außergewöhnlich wichtig und schön auf der einen Seite, weil es uns in die Tiefen des menschlichen Wesens hineinbringt und in die Problematik, die im Menschen da ist, uns erklärt. Und auf der anderen Seite ist das Buch ein trauriges Buch, weil diejenigen, denen die Botschaft zu der Zeit gegeben worden ist, sie nicht beachteten oder nur wenige davon. Sie haben sie gering geschätzt, was sicherlich zu einem großen Nachteil wurde für das Volk, für Jerusalem, für die Könige, unter denen er als Prophet berufen war. Die Geschichte des Propheten Jeremias beginnt in seiner Kindheit. In seiner frühen Jugendzeit, noch bevor er die Chance hat zu heiraten, wird er berufen zum Propheten. Und ihm wird auch beauftragt im Kapitel 16, dass er allein bleiben soll, dass er keine Frau heiraten soll aus diesem Lande, aus dem er kommt, und keine Kinder zeugen, weil die Not in diesem Land so groß war. So Jeremia wird berufen von Gott in seiner Kindheit, Und wenn wir lesen im Wort, im Kapitel 1, Abvers 1, dann sehen wir die Details. Dies sind die Reden Jeremias, des Sohnes Hilkias, von den Priestern in Anatot, im Land Benjamin, zu dem das Wort des Herrn kam, zur Zeit Josias, des Sohnes Amons, des Königs von Juda, im 13. Jahr seiner Regierungszeit. So geschah es auch zur Zeit Joachims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, bis ans Ende des 11. Jahres Zedekias, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, bis zur Gefangenschaft Jerusalems im 5. Monat. So, hier wird uns gezeigt, woher Jeremia kommt. Jeremia kommt aus einer Priesterfamilie. Er ist ein Levit und er wird schon in der Kindheit erzogen, um den levitischen Dienst zu tun. Und Gott beruft ihn aus dieser Gruppe von Menschen. Wir haben gesehen, wenn wir durch die Bibel gehen, dass Gott nicht von derselben Gruppe immer die Menschen beruft. Aber er ist ja frei zu wählen, von wo er sich seinen Diener nimmt und ihn erzieht und ihn fertig macht für den Dienst, zu dem er ihn berufen hat. So, lasst uns betrachten und schauen, welches ist diese Zeitperiode, in denen der Jeremia als Diener, als Prophet dient. Der Jeremia dient von 627 bis 580 vor Christus, ist also mehr wie 47 Jahre im Dienste eines Propheten. Und er wird berufen in seiner Jugendzeit. Er selbst sagt, ich bin noch ein Kind. So, der Jeremia hat eine lange Zeit des Dienstes. Es sind 4 Könige. In Juda, in deren Zeit er arbeitet und wirkt, Josia, Joachim, Joachin und Zedekia. Und er hat eine Botschaft an diese Könige und an das Volk. Und wie Gott ihn beruft, das wollen wir im Weiteren lesen. Und das Wort des Herrn kam zu mir und sagte: Ich kannte dich noch bevor ich dich im Mutterleib bereitete und sonderte dich aus, bevor du von der Mutter geboren wurdest. Und ich habe dich geheiligt und zum Propheten für die Völker bestimmt. So, es zeigt uns ein wenig die Art und Weise, wie Gott Menschen beruft. Sie werden berufen durch ihn, durch seine Vorsehung und durch seine, er weiß, in welcher Zeit er alle Dinge braucht, dass sie stattfinden sollen. Und so beruft er sich seine Diener selbst und er beruft sie meistens von Anfang an, bevor der Berufer weiß, dass er berufen wird. Und wir finden das nicht nur beim Jeremia, wir haben es gelesen beim Paulus im Galaterbrief. Dort sagt er auch, der Paulus, von seiner Berufung. Galater 1, Vers 15. Als aber Gott gefiel, der mich von Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn als Evangelium unter den Nationen verkündigte, da besprach ich mich nicht sofort mit Fleisch und Blut. So, auch hier finden wir, hier wird ein Mensch sich seiner Berufung bewusst, dass sie von Gott kommt. Jesus hatte den Paulus sich berufen als Diener, noch bevor Paulus wusste, dass er berufen ist. Gott beruft einen Menschen nach seinem Vorwissen, nach seinen Kriterien. Es liegt nicht am Menschen selbst, weshalb er ihn beruft. Das Einzige, was ich denke, am Menschen liegt, ist, dass Gott sieht und weiß, ob dieser Mensch belehrbar ist oder nicht, ob er ihm treu folgen wird oder nicht. So, hier finden wir, dass Gott zu ihm spricht und sagt, ich kannte dich noch, bevor ich dich im Mutterleib bereitete. Das heißt, Gott kennt die ganze Geschichte dieser Welt. Es gibt in der Heiligen Schrift deutliche Hinweise, dass Gott ein Buch geschrieben hat über diese Welt, über den Ablauf aller Dinge dieser Welt. Es ist die Buchrolle, die wir finden in der Offenbarung 4 und 5. Und sie kommt aber nicht nur dort vor, sondern auch in den anderen Büchern der Heiligen Schrift. Und in dieser Buchrolle hat Gott alles vorausgeschrieben, wie es stattfinden wird. Heißt das dann, wir sind vorbestimmt? Heißt es, unser Leben ist nicht in den Entscheidungen unseres Lebens, sind wir nur Marionetten? Ich hoffe, dass wir das richtig verstehen. Wenn Gott etwas im Voraus weiß, weil er im Voraus alle Dinge berechnen kann, dann heißt das nicht, dass die Dinge vorbestimmt sind. Gott als allwissender Gott, und wir können ihn hier uns nicht vorstellen, er übersteigt die Dimension unseres Denkens, er kann alles im Voraus wissen, weil er hat ja den Menschen geschaffen. Er kann alle Dinge sehen, wie sie sich entwickeln, aufgrund der Art und Weise, wie wir geschaffen worden sind. Deshalb kann Gott hier sagen, ich kannte dich, Jeremia, noch bevor ich dich im Mutterleib bereitete. So, er kannte es, er hat alles im Voraus gewusst. Aber das Wissen Gottes bedeutet nicht, dass wir vorbestimmt sind. Nein, wir sind göttliche, wir sind von Gott geschaffene Wesen. Und wir haben unseren Verantwortungsbereich, den Gott nie eintritt, ihn einzunehmen. Dennoch ist Gott allwissend und er kann die Dinge vorausschauen und kann wissen, das Ende vom Anfang an. Das können wir nicht. Und deshalb ist das auch ein Unterschied zwischen Gott und uns. Der zweite Punkt, den ich hier erwähnen möchte, ist, Gott gibt sich an und sagt dem Jeremia, ich habe dich im Mutterleib bereitet. Eines der Dinge, die die Menschheit heute sehr belastet oder einzelne Personen belastet, wenn sie hören, dass sie von ihren Eltern nicht gewollt waren. Wenn sie hören, dass ihre Mutter sie nicht wollte und dass sie sie aber dann doch annahm oder die Abtreibung hat nicht gelungen oder wie auch immer. Man ist dann doch auf die Welt gekommen, aber gegen den Willen der Eltern. Und das halten die Menschen die das erleben, für eine Verletzung. Sie sind traurig darüber, dass sie nicht gewollt waren von ihren Eltern. Und ich versuche es ihnen zu erklären, dass ein Mensch nicht durch den Willen eines Menschen auf die Welt kommt. Wenn Gott es nicht will, dann passiert nichts. Er bereitet die Menschen im Mutterleibe. Wenn der Mensch muss ja seine Pflicht tun in der Vermehrung, in der Zeugung. Aber ob ein Kind daraus entsteht, bleibt immer noch Gottes Entscheidung. Deshalb ist es ein Zusammenwirken. Aber jedes Kind, das auf dieser Welt geboren wird, kann ohne Gottes schöpferische Kraft nicht entstehen. Ganz egal, wie gesund Vater und Mutter sein mag. So lasst uns deshalb nicht denken, dass unser Leben von unseren Eltern herkommt. Unser Leben kommt von Gott her. Unser Leben kommt aus seiner Hand. Ist es nicht gut zu wissen, er hat uns bereitet im Mutterleibe? Ist es nicht gut zu wissen, dass wir nicht da sind aufgrund des Willens eines Menschen, auch nicht aufgrund eines Zufalls, der ja zwei Menschen zusammengebracht hat in der Intimität und dann entsteht aus Zufall ein Mensch? Nein, kein Mensch entsteht aus Zufall. Er kommt, weil ihn Gott im Mutterleib bereitet. Ganz egal, welches die Umstände sein mögen, ob sie vorteilhaft oder nicht so vorteilhaft aussehen, ob der Umstand der Zeugung richtig oder falsch war, ob es entsteht aufgrund eines einmaligen Treffens zwischen einem Mann und einer Frau oder ob es entsteht durch eine Vergewaltigung, wenn ein Kind daraus kommt, dann kommt es, weil Gott es so wollte. Nicht, weil er vorbestimmt hat, aber Gott sieht, was er tun kann aus so einer Tat. Und so weiß er in seiner Vorsehung, was das Gute sein wird aus etwas Negativem. Jedes Kind, was auf die Welt kommt, muss von Gottes Willen kommen. Es muss im Mutterleibe von ihm bereitet werden. Deshalb ist unsere Identität nicht Vater und Mutter. Nein, unsere Identität, unser Leben verdanken wir nicht ihnen. Unser Leben verdanken wir unserem himmlischen Vater. Aber wir ehren sie. Und Gott hat es ins Gebot geschrieben, dass wir sie ehren, weil sie einen Anteil haben an dem, dass wir da sind. Aber sie sind nicht der Entscheidende. Sie können uns nicht formen im Mutterleib. Das ist Gott. Es ist sein Werk. Wir sind das Werk seiner Hände, nicht das Werk einer fremden Hand. Deshalb lasst uns unsere Identität immer bewusst sein, dass ich lebe, dass ich da bin. Ist, weil jemand mich wollte. Und dieser jemand ist der Gott des Himmels und der Erde, der Schöpfer aller Dinge. Und wenn er mich wollte, wollte er mich zu meinen Gunsten. Er wollte, dass ich lebe und das ewige Leben habe. Er wollte mein Bestes und will es immer. So nicht durch die Unfähigkeit der Menschen und unserer Eltern uns traurig machen, sondern lasst uns schauen auf den, der uns immer geliebt hat, der uns aus Liebe auf diese Welt geführt hat und gebracht hat, einen jeden dorthin, wo er am besten die Gnadegabe Gottes erfahren kann. möchte ein bisschen weitergehen. Gott sonderte ihn aus. Bevor du von der Mutter geboren wurdest, und ich habe dich geheiligt und zum Propheten für die Völker bestimmt. Jeremia wird geheiligt. Geheiligt bedeutet abgesondert, auf die Seite gelegt für dieses besondere Werk eines Propheten. Und das Wort Prophet müssen wir noch uns ein bisschen unterhalten und schauen, was ein Prophet ist. Aber er wurde nicht bestimmt nur für das Volk der Juden. Der Prophet wurde bestimmt für die Völker bestimmt. Das heißt, er wurde bestimmt für die Welt. Gott hat ihn nicht zum Propheten nur gemacht für Juda. Er hat ihn gemacht für die Welt, für die Völker der Welt. Und so hat er eine Botschaft für die Völker der damaligen Zeit, die rund um Juda lebten und wohnten. Aber seine Botschaft geht an alle Völker, auch auf dieser Erde. Das niedergeschriebene Wort bleibt bestehen. Und so bleibt Jeremia durch die Niederschrift seiner Botschaft, die Gott ihm gegeben hat, ein Prophet auch heute noch für dich und mich, dass wir etwas lernen von ihm. So, was ist die Aufgabe eines Propheten? So ein Prophet, was muss der tun? Was ist sein Aufgabenbereich? Und wenn wir ein bisschen weiter lesen, sehen wir es ganz deutlich. Ich lese ab Vers 6. Ich aber sagte, ach Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Es ist nicht schön, wenn Gott jemand beruft, dann wird der Berufene meistens in eine Situation, wo er sieht, dass diese Aufgabe ist zu groß für ihn. Er sagt, ich tauge nicht für einen Prophet. Als er Mose gerufen wurde, sagte er auch, ich kann das nicht, ich kann nicht reden. Und so mancher, der gerufen wurde, hat zunächst gesagt, ich kann nicht. Aber sie haben sich dann dem Ruf unterstellt. Weil schaut, so wie Gott dem Jeremia sagte, damals als Antwort auf sein Er könne nicht, so sagt es auch all denen, die er zu einem Werk beruft, weil wir sehen in Gott, dass er nach einem gewissen Muster umgeht mit uns Menschen. So sagt er hier dem Jeremia. Der Herr sagte aber zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen, was ich dir auftrage. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, sagt der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus, rührte meinen Mund an und sagte zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich an diesem heutigen Tag über Völker, Königreiche, dass du ausreißen, zerbrechen, zerstören und verderben sollst, und um zu bauen und zu pflanzen. So, lass uns diesen ersten Abschnitt sehen, wie Gott hier vorgeht. Er sagt also, fürchte dich nicht, ich sende dich und du wirst predigen, und ich gebe dir das Wort und ich gebe dir meinen Schutz. Ja, wenn Gott jemanden beruft, dann gibt er ihm eine Verheißung, was mit ihm sein wird, wenn er treu sein wird. Und der Jeremia war treu, aber er kam in Anfechtungen, wo er auch den Tag seiner Geburt, so wie Hiob verwünschte, wo er hätte gewollt, nicht geboren zu sein. Er kam in Nöte und Gott wusste das. Aber was kommt am Ende raus, wenn wir seine ganze Geschichte sehen, von über 40 Jahren Dienstes, dann sehen wir, dass Jeremia treu blieb und dass Gott treu blieb seiner Verheißung. Ja, das Leben eines Propheten ist nicht ein leichtes Leben. Es ist ein Leben von Mühe und Arbeit. Es ist ein Leben, das gewidmet ist einem Werk, meistens einem nicht so angenehmen. Nur, so wenn ich mich jetzt erinnere, der Prophet Daniel war einer, der nicht so eine negative Botschaft hatte, der nicht irgendwo wegen seiner Prophetie verfolgt wurde. Er wurde zwar auch verfolgt wegen seines Glaubens und musste noch mit 80 in die Löwengrube, aber seine Botschaft war ein wenig eine andere. Sie galt nicht so sehr seiner Zeit, sondern lange nach seiner Zeit. Und hier aber muss der Prophet Dinge sagen, Dinge verkündigen über diese langen Jahre hinweg, die nicht angenehm sind, die ihm Verfolgung, die ihm Hass, Verleumdung entgegenbringen. Und er hat aber die Verheißung Gottes: Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, sagt der Herr. So, der Jeremia wird sich wohl häufig erinnert haben an diese Worte, als er in der Not war. Und sagen: Herr, du hast mir versprochen, du willst mich erretten aus der Not. Und Gott ist seinem Knecht nicht untreu geworden. Aber wenn Gott sagt, er ist mit uns, wenn er sagt, wir sollen uns nicht fürchten, bedeutet das nicht, dass wir nicht in Not kommen werden. Bedeutet das nicht, dass wir nicht in solche Nöte kommen, wo wir denken, unser Leben hat ein Ende. Schauen wir uns den großen Propheten und Mann Gottes an, den Paulus. Er hat gelitten, vielleicht mehr wie alle anderen. Er ist in Gefahren gewesen sein Leben lang. Und er sagt selbst: Wir verzagten am Leben. Dennoch hat Gott sie nicht verlassen in dieser Stunde, wo sie dachten, das Leben ist jetzt zu Ende, wo sie dachten, alles geht unter. So, wenn Gott verheißt, ich bin mit dir, fürchte dich nicht, verheißt er uns nicht, verheißt er nicht den Propheten ein gemütliches Leben, weil das ist in den Umständen dieser Welt nicht wirklich möglich. Aber wir haben und können uns in allen Schwierigkeiten, die auf uns zukommen, erinnern. Wir haben die Verheißung: Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Diese Verheißung, die Gott ja nicht nur den Propheten gegeben hat, sondern einem jeden Menschen. Jeder, der möchte, kann das Wort lesen und sagen: Okay, das gilt mir. Nicht die Berufung zum Propheten. Nein, die können wir uns nicht aneignen. Aber wir können die Botschaft, die allgemein ist, alles persönlich nehmen. Als ich am Anfang meiner Zeit, vor 12 Jahren, neu zu Gott wieder gefunden hatte, wo Gott mich bekehrt hatte, da brachte mich Gott, so wie es ja sein Plan war, in große Schwierigkeiten. Und ich wusste nicht, was ich tun soll in diesen Schwierigkeiten. Und ich nahm mir die Schrift zur Hand an dem Morgen und ich öffnete sie und ich las den Vers 10 aus Kapitel 41 des Buches des Propheten Jesaja. Und dort steht: Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Ja, als ich den Text las, nahm ich ihn persönlich, weil ich war in dieser Not. Und er ist und bleibt ein persönlicher Text über die ganzen Jahre meines Lebens. Ich hoffe, ich werde nie vergessen, dass ich in jeder Not, wo ich bin, mich nicht auf die Not achte, sondern mich erinnere, dass Gott mir verheißen hat, mit mir zu sein, dass ich mich nicht fürchten muss, denn er ist mit mir. Sicherlich gibt es eine Bedingung dafür, dass ich mich auf ihn verlasse, dass ich mit ihm gehe. Ich kann nicht erwarten, dass Gott mir so begegnet, wenn ich von meiner Seite her untreu bin. Aber solange sich jemand mit seinem ganzen Herzen auf Gott stützt, solange er sein Herz prüft und sieht, dass es Gott ganz gehört, so kann er diese Verheißung für sich in Anspruch nehmen und wissen, Gott lügt nicht. Und es sind nur 12 Jahre vergangen und dennoch ist es so. Gott lügt nicht. Furcht ist etwas, was überwunden werden muss. Es ist nicht eine leichte Sache, aber man kann nicht dienen in der Furcht. Man kann nicht dienen, wenn man Angst hat. So muss uns Gott diese Furcht wegnehmen. Sie ist aber ein Prozess des Lernens. Es passiert nicht von heute auf morgen. Und so war es auch im Leben des Jeremia. Er musste durch viele Schwierigkeiten gehen. Aber er hatte eine Verheißung bekommen. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir und ich will dich erretten. So, das ist die Verheißung Gottes. Er nimmt die Entschuldigung des Propheten nicht an und sagt, ich bin zu jung, sondern er berührt seinen Mund und sagt, ich tue meine Worte in deinen Mund. Das ist ein symbolisches Handeln. Wir sehen es. Es ist im Propheten Jesaja passiert dasselbe, wo ein Engel kommt und die Lippen berührt mit heißer Kohle, um sie reinzumachen, weil er sagt, ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen. Und der Jeremia, wie wir sehen werden in Kapitel 17, erkennt dasselbe von sich. Er sieht, dass sein Herz ein böses ist und er ruft auf dort und sagt, Herr, heile mich, dann bin ich heil. So die Befähigung zum Dienst kommt von Gott. Nur ist Gott nicht der, der den Dienst tun kann für uns. Es ist ein Zusammenwirken. Aber der Jeremia sollte nicht seine Worte sagen, aber er sollte ein Sprachrohr Gottes sein. Und jetzt wollen wir uns ein bisschen in die Details anschauen, die der Prophet als Sprachrohr Gottes sein sollte. So, er soll ein Prophet, er soll ein Sprecher für Gott sein. Seine Worte galten als von Gott kommend. Er hat das gesagt, nicht weil er es sich so erdacht hatte, sondern weil es von Gott kommt. Er hat das Wort bekommen in den Mund von Gott. Es sind zwar nicht unbedingt die Worte Gottes im Sinne des Wortlautes, aber es sind im Sinne des Inhaltes des Wortes ist es das Wort Gottes. Es ist auch wichtig zu verstehen, dass es nicht die Worte an sich sind, sondern das, was die Worte transportieren als Inhalt und als, was sie sagen wollen damit. Worte verlieren ihre Sprache. Das heißt, Worte verlieren über die Zeit oder die Sprache von gewissen Worten verliert die Bedeutung. Sie ändert sich mit der Zeit. Deshalb hat Gott es vorgezogen, dass er Inhalte vermittelt. Und auch alle Propheten haben immer Bilder gesendet. Das heißt, sie haben Bilder bekommen von Gott, die sie dann dargeschrieben haben mit ihren eigenen Worten. Und diese Bilder sind geblieben und bleiben, auch wenn sich der Wortlaut verändert. So Gott wusste von all diesen Dingen und so hat er in weiser Vorsicht dem Propheten eine Botschaft gegeben. Und der Prophet muss sie in eigene Worte machen, tun und er tut sie in das Bild, was Gott ihm gezeigt hat. Und so sind Bilder, die wir finden werden im Jeremia, das, was der Jeremia sieht, wenn wir nur sehen, den Töpfer, wie der das Bild vom Töpfer und dem Ton und viele andere, die wir finden werden in diesem Studium dieses Buches, wenn wir sehen, das sind Bilder, die verlieren ihren Sinn nicht, auch wenn die Worte sich verändern mögen. So ein Prophet ist ein Sprachrohr, ein Sprecher für Gott. Propheten waren aber nicht so, dass sie immer alle Worte direkt in dem Sinne von Gott bekamen, das heißt, dass die Botschaft, sondern sie haben auch viele Botschaften entnommen aus dem schon bereits vorhandenen Wort. Deshalb wurden in Israel Propheten genannt, auch die Schüler der Propheten. Der Samuel hat eine Prophetenschule gemacht und sie waren inspirierte Menschen, aber vieles ihrer Inspiration kam aus dem bereits gelernten Wort, aus der Tora, aus dem Gesetz Gottes. So war ein Prophet nicht nur ein Sprachrohr in dem Sinne, und ich schreibe das deshalb hier anders, mit anderer Farbe, er war auch ein Lehrer in Israel. Sie waren die Lehrer und der Levit an sich war schon ein Lehrer gerufen zu sein von seiner Funktion als Priester. Und hier haben wir, dass der Prophet auch die Position eines Lehrers hat. So, und jetzt sehen wir, dass das, was er aufgetragen bekommt zu tun, nicht wirklich ein angenehmes ist. Es wird hier gesagt, der Prophet soll ausreißen. Ausreißen, zerbrechen, zerstören, und verderben. Ist nicht wirklich die attraktivste Aufgabe, oder? Siehe, ich setze dich an diesem heutigen Tag über Völker und Königreiche, dass du ausreißen, zerbrechen, zerstören und verderben sollst. So ausreißen, zerstören, zerbrechen, verderben. Das soll die Aufgabe sein des Propheten. Und es ist so gut, dass das nicht alles ist, sondern Gott kommt und sagt, dann, und um zu bauen, und pflanzen. Es ist also ein doppeltes Werk. Das Alte muss weg und etwas Neues muss gemacht werden. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir das erkennen, wie das, dass das zusammengehört. Der Prophet sollte auf der einen Seite die Dinge, die falsch waren, wegtun, ausreißen, zerstören. Sie mussten weg. Es ist fast so wie das Werk dessen, der die Götzen wegmacht und etwas Neues baut, etwas Neues pflanzt. So, es ist ein doppeltes Werk, was man tun soll. Und es ist meistens so, dass Gott etwas, das Böse wegtun will und das Gute pflanzen. Und der Prophet sollte das sein für die Völker und die Königreiche dieser Welt. Und das Wort des Herrn kam zu mir und sagte: Jeremia, was siehst du? Ich sagte: Ich sehe einen Mandelzweig. Und der Herr sagte zu mir: Du hast richtig gesehen, denn ich will über mein Wort wachen, um es zu tun. So, das erste Gesicht, was ihm Gott zeigt hier, ist, dass er sieht einen Mandelzweig, einen, letztendlich sind unsere Übersetzungen immer schwierig, weil wir das Bild nicht verstehen. Ich sehe es so, dass er hier einen, die alte Luther übersetzt sagt, einen wackeren Stab. Das heißt, er sieht hier einen, nicht nur einen Zweig, sondern er sieht einen Stab. Er sieht quasi ein Bild von einer, von einem Werkzeug, das da ist, um über etwas zu wachen. Ja, es ist, man könnte sagen, es ist ein Hirtenstab, aber er sagt nicht Hirtenstab, sondern ein wackerer Zweig. Es ist also ein Stab, den Gott dem Jeremia zeigt und sagt: Jeremia, es sei dir ans Herz gelegt. Du hast richtig gesehen, denn ich will über mein Wort wachen, um es zu tun. Das brauchen wir unbedingt, nicht wahr? Wir brauchen eine ganz klare Festigkeit, dass wir wissen, wenn Gott etwas verspricht, dass er es auch hält. Gott legt also dem Jeremia das Wort in den Mund und er sagt ihm auch: Jeremia, ich werde dafür wachen, dass das Wort auch geschieht. Das ist die erste Botschaft, die der Jeremia bekommt, damit er weiß: Okay, ich muss jetzt Dinge sagen, ich muss Dinge verkündigen. Wird das auch geschehen? Wird es auch wirklich vertrauenswürdig sein? Und Gott sagt: Jeremia, mach dir keine Sorgen. Es wird so sein. Ich werde wachen über dem Wort, das ich dir gegeben habe. Dieses Wachsame ist absolut. Du hast richtig gesehen, denn ich will über mein Wort wachen, um es zu tun. Das ist ein großer Trost. Wisst ihr, wir sind manchmal in der Situation, wo wir denken: Wo ist denn jetzt die Erfüllung des Wortes? Wir haben in dem Brief, den der Petrus schreibt an die Gemeinde, diese Situation, wo die Menschen sagen: Wo ist nun die Erfüllung der Verheißung? Ja, wo bleibt er denn? Er hat doch gesagt, er kommt. Und Petrus sagt hier ab Vers 3 im zweiten Buch des, im zweiten Brief des Petrus: Und wisset vor allem, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Leidenschaften leben und sagen: Wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn nachdem die Völker entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Und dies ist ihnen verborgen, dass der Himmel von jeher war und so weiter. So, woher weiß ich, dass Gottes Wort erfüllt wird? Auch wenn es so aussieht, dass es sich verzögert oder nicht erfüllen mag. Der Jeremia wird geprüft worden sein in seinem Leben, zu vertrauen. Deshalb gibt ihm Gott ganz am Anfang, in seiner ersten Vision mit Gott zusammen, gibt Gott ihm die Zusicherung und sagt ihm: Jeremia, vergiss das Bild nicht. Vergiss den wackeren Stab nicht. Vergiss nicht den Stab, mit dem ich wache über mein Wort, dass ich es tue. Das Bild, das Gott ihm gezeigt hat, mag Jeremia nie vergessen haben. Und es ist ein Bild auch an uns. Auch wir müssen das wahrhaben. Wir leben in einer Zeit, wo diese Spötter da sind, wo die Menschen denken, die Wiederkunft Christi kann noch 100 Jahre, sie kann noch 1000 Jahre dauern, bis sie kommt. Das ist nicht Glauben. Die Wiederkunft Christi kommt in unserer Zeit, weil Gott es verheißen hat. Und er wird über sein Wort wachen, damit es geschieht. Aber glaubst du daran? Siehst du das Bild vor dir, wie der Jeremia es sah? Wir haben es doch hier geschrieben. Können wir sicher sein, dass Gott über sein Wort wacht, dass es geschieht? Wir sehen in der Geschichte hier, in dem Buch des Jeremias, dass Gott so viele Warnungen gibt und er verzögert diese Zeit des Gerichtes. Er bringt Dinge, der Nebukadnezar geht an Jerusalem vorbei und kümmert sich zunächst um Ägypten. Und in dieser Zeit hat das Volk eine extra Gnadenzeit. Die letzte Zeit der Gnade, nachdem dreimal die Leute hätten sich bekehren können, nachdem Gott dreimal ihnen sie gewarnt hat, jetzt das letzte Mal dem Zedekia, der Prophet, erklärt es ihm, was er tun soll und verspricht ihm, dass es bleibt. Jerusalem wird nicht verbrannt werden. Ihr werdet euer Leben davonnehmen, wenn ihr rausgeht und euch dem König wieder unterstellt, wenn ihr dem Nebukadnezar geht und euch nicht gegen ihn stellt. Und die Verheißung ist deutlich. Gott hat sie gesagt, dass das Verderben kommt. Und er wacht darüber, dass es kommt. Aber er hätte so gern gewollt, wenn die Menschen gehört hätten, wenn sie sich den Bedingungen unterstellt hätten, dass er diese Warnung und dieses nicht erfüllen muss. So, Gott wacht über sein Wort. Und da es ja an Bedingungen geknüpft ist, hat der Mensch einen Anteil in der Art und Weise, wie es erfüllt wird. Gott hätte gewollt, dass die Menschen auf ihn hören. Die Propheten hätte man den Stimme des Jeremia gehört, wäre das, was Gott durch ihn auch als Warnung geschrieben hat, nie in Erfüllung gegangen. Obwohl Gott über sein Wort gewacht hätte, weil es ja ein Wort ist, das abhängig ist von der Reaktion und der Erfüllung durch den Menschen. So, Gott ist also treu und er hat Geduld mit uns. Er möchte die Worte, das, was zum Zerstören, zum Ausreißen und so weiter kommt, er wünscht sich, dass das nicht geschieht, sondern eher pflanzen und bauen. Aber wenn der Mensch nicht hören will, wenn der Mensch nicht der Sache ein Ohr gibt und gehorcht, dann kann Gott für ihn nichts tun. So, der Herr gibt dem Jeremia ein erstes Gesicht, ein erstes Bild, unvergesslich für sein Leben lang. Ich wache über mein Wort. Deshalb können wir auch heute Gott vertrauen. Er wacht über sein Wort. Sowohl die Verheißungen als auch die Drohungen werden sich erfüllen, je nachdem, was der Mensch tut. Ich lese weiter in Vers 13. Und das Wort des Herrn kam zum zweiten Mal zu mir und sagte: Was siehst du? Ich sagte: Ich sehe einen heiß siedenden Topf von Norden her. Und der Herr sagte zu mir: Von Norden her wird das Unglück über alle ausbrechen, die im Land wohnen. Denn siehe, ich will alle Fürsten in den Königreichen im Norden rufen, sagt der Herr, dass sie kommen und ihre Throne vor die Tore Jerusalems und rings um die Mauern her und vor alle Städte Judas setzen sollen. Und ich will das Gericht über sie ergehen lassen, wegen all ihrer Bosheit, dass sie mich verlassen und anderen Göttern räuchern und das Werk ihrer Hände anbeten. So, hier wird ein zweites Bild gegeben. Hier sieht er, dass das Urteil, das Gericht, was Gott bringen wird, aus der Mitternacht, aus dem Norden. Und dort ist das Königreich Babylon, das Werkzeug Gottes ist, um das Gericht zu bringen über die ungehorsamen Städte Judas und dann auch über die Nachbarländer und Völker. So gürte nun deine Lenden, mach dich auf und predige ihnen alles, was ich dir gebieten werde. Erschrick nicht vor ihnen, damit ich dich nicht vor ihnen erschrecken lasse. Das sind Worte Gottes, die sind sehr deutlich und klar an den Propheten. Sage das, was ich dir gebe zu sagen, und sei nicht ängstlich, erschrecke dich nicht vor ihnen. Es ist nicht leicht, jemanden eine Botschaft der Zurechtweisung zu bringen. Es ist nicht eine einfache Sache, den Königen in Juda zu sagen, wie abgefallen sie sind und wie sie sich ändern sollen, um nicht unterzugehen. Gott weiß das. Gott weiß, dass der Prophet ein Mensch ist und sich erschrecken mag. Und so gibt er ihm auf den Weg und sagt, erschrick nicht vor ihnen, damit ich dich nicht vor ihnen erschrecken lasse. Denn ich will dich heute im ganzen Land zur festen Stadt, zur eisernen Säule, zur ehernen Mauer gegen die Könige Judas, gegen ihre Fürsten, gegen ihre Priester und gegen das Volk im Land machen, so dass sie, wenn sie auch gegen dich streiten, dennoch nicht gegen dich siegen sollen. Denn ich bin bei dir, sagt der Herr, um dich zu erretten. Das ist der Auftrag. Diese Worte sagt Gott einem Jüngling, einem Jugendlichen. Ich mache dich heute zu einer festen, im ganzen Land, zur festen Stadt. Das ist ein Bild. Vielleicht können wir uns dieses Bild malen. Eine feste Stadt ist dadurch gekennzeichnet, dass sie feste Mauern hat. Ja, eine feste Stadt. Eine feste Stadt hat unüberwindbare Mauern. Und Gott sagt dem Jeremia, ich mache dich zu dieser festen Stadt. Das wird niemand dich hier überwinden können, denn ich bin mit dir. Dann gibt er ihm das Bild der eisernen Säule. Als deine Säule, eine eiserne Säule ist eine Stärke, die dann nicht, das nicht zerbogen werden kann, das nicht zur Seite gelegt werden kann. Du bist eine feste Stadt. Ich mache dich zu einer eisernen Säule, zu einer ehernen Mauer, also eine Mauer aus Metall. So, das ist eine Mauer, die nicht überwinden werden kann. Da kann sich jeder dran stoßen, aber die Mauer wird nicht umfallen. Gegen die Könige Judas, gegen die Fürsten, gegen ihre Priester und gegen das Volk im Land machen. So eine feste Stadt, eiserne Säule und eine eherne Mauer. Gott verspricht dem Jeremia, wie viel Widerstandskraft, wie fest wird er sein, weil er gibt ihm durch das, dass er ihm diese Bilder zeigt, einen deutlichen Hinweis. Du wirst stark sein, Jeremia, weil die werden gegen dich kämpfen. Sie werden sich gegen dich aufbürden. Das heißt, aufmachen, dich zerstören wollen. Aber du bist eine feste Stadt, kann niemand einnehmen. Du bist eine eiserne Säule, die kann niemand wegtun oder zerbrechen. Und du bist eine eiserne Mauer, da kommt keiner durch. Ich mache dich zu dieser Festung. Ich mache dich zu dieser Sache gegen die Könige und die Fürsten und die Priester im Lande. Das heißt, die Regierungen dieses Landes werden gegen ihn kämpfen und er wird widerstehen. So dass sie, wenn sie auch gegen dich streiten, dennoch nicht gegen dich siegen sollen. Denn ich bin bei dir, sagt der Herr, um dich zu retten. Ich finde es sehr schön, dass Gott, als er diesen Propheten beruft, ihm nichts verheimlicht von der Schwere und von der Auseinandersetzung, die auf ihn wartet. Aber er gibt ihm alle Werkzeuge. Er macht ihn und sagt, du musst dich vor nichts fürchten, Jeremia, außer mir treu zu sein, zu sagen, was ich dir sage, zu tun. Denn ich werde dich festigen. Du wirst nicht fallen. Du wirst stark sein, ganz egal, welche Last und Not du tragen wirst. Und das werden wir sehen in dem weiteren Verlauf dieses Studiums, wie Gott den Jeremia führt und lenkt, welches die ganzen Zusammenhänge sind, worum es letztendlich geht im Menschen und worum es ging in Juda und warum sie so abgefallen waren. Und das Schönste an der Geschichte Jeremias ist, die Anstrengung Gottes zu sehen, wie sehr er sich bemüht um sein Volk. Und nicht nur um sein Volk, sondern um Babylon, um die anderen Völker, um Israel herum. Wie sehr Gott ringt, um dem Herzen des Menschen Vernunft beizubringen, um ihm zu zeigen, was zum Leben hilft und was in den Tod führt. Wie sehr Gott letztendlich alle Mittel ansetzt, die er kann, nicht um zu zwingen, aber um zu helfen und zu überzeugen, damit der Mensch doch erkennt, wer er ist und wer Gott zu ihm ist. Die Geschichte Jeremias ist eine Offenbarung des Wesens Gottes, seine Offenbarung seiner Langmut und Geduld mit einem Menschen, mit einem Volk, mit vielen Völkern, die ihn nicht annehmen, die nicht merken, wenn sie ihn ablehnen, dass sie sich selbst im Wege stehen und sich zerstören. Diesen Menschen möchte er helfen, ihnen die Augen öffnen, dass der Finsternis zum Licht kommen. Und die Geschichte Jeremias wird uns alle überzeugen, hoffe ich, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der nicht zerstören und verderben will, sondern bauen und pflanzen. Amen.